Liebe Gemeinde, jeder von uns hat ein bevorzugtes Transportmittel. Der eine fährt besonders gern Auto, der andere zieht es vor zu fliegen. Manche fahren lieber mit dem Fahrrad oder Bus, je nach Geschmack. Und jedes spezielle Vehikel hat besondere Vorzüge und besondere Gefahren. In der Apostelgeschichte dominiert eindeutig die Schifffahrt. Das haben wir gesehen in den bisherigen Kapiteln. Alle großen Reisen der Apostelgeschichte sind irgendwann Seereisen. Für Paulus hat man ausgerechnet, dass er schon vor der großen Romreise, also um die es heute gehen wird, dass er schon vor der großen Romreise circa 3500 Meilen Seereise auf dem Buckel hatte. Das sind 5600 Kilometer in etwa. Erstaunlich. Und er schreibt ja auch einmal in 2. Korinther 11, Vers 25, 3 Jahre vor seiner Romreise. Da schreibt er, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin oft in Gefahren gewesen durch Flüsse. Damals war Fernreisen natürlich längst nicht so sicher wie heute. Es gab keine Navigationsmöglichkeiten, wie wir das kennen. Die Sicherheitstechnik war noch nicht so ausgeprägt. Oftmals waren Reisen mit einem hohen Risiko verbunden für das Leben aller Beteiligten. Reise war wie ein Abenteuer. Und für Reisen über das Mittelmeer, das wird uns ja heute beschäftigen, gab es ein festgelegtes Zeitfenster. Die Saison, in der im Mittelmeer Seereisen erlaubt waren, dauerte in der Regel von März bis Oktober. März bis Oktober durfte man fahren. So ab 15. September, also jetzt etwa so zu unserer Zeit, begann schon die Risikophase. Das wussten die Seeleute auch. Und definitiv verboten war die Schifffahrt vom 1. November bis 10. März. Da galt die Parole Mare Clausum. Also das Meer ist geschlossen für die Seefahrt. Das waren die Regeln. Und darum wird es jetzt auch knapp für die römischen Soldaten, die Paulus nach Rom bringen sollen. Wir schreiben nämlich den Herbst des Jahres 59. Das ist die Zeit, in die unser Kapitel 27 in der Apostelgeschichte fällt. Wir haben einen ausführlichen Reisebericht vor uns mit vielen spannenden Details, vielen interessanten Einzelheiten. Und man stellt sich die Frage, die wir uns schon so oft hier in der Apostelgeschichte gestellt haben: Warum hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass dieser ausführliche Bericht in die Bibel kam? Was ist Gottes Absicht damit? Warum so ausführlich? Was will Gott uns damit aufs Herz legen? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Zunächst mal, denke ich, ist dieser Report einfach ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ernst die Bibel die geschichtlichen Einzelheiten nimmt. Wir werden das heute bei weitem nicht ausschöpfen, also keine Sorge, wir werden diesen langen Predigtext, den Sie da auf dem Zettel finden, nicht bis ins letzte Detail auslegen. Aber wir werden einiges beispielhaft versuchen herauszufiltern. Ja, das ist wie eine Dokumentation. Lukas ist als Reisebegleiter und auch als Historiker mit auf dieser Reise. Er steckt immer in dem Wir. Wir gingen an Bord, wir fuhren weiter. Das ist Lukas, der Augenzeuge. Und es gibt eine klassische Untersuchung dazu aus dem Jahre 1848 schon, die ist bis heute eigentlich nicht überholt, unter dem Titel Die Reise und der Schiffbruch des heiligen Paulus. The Voyage and Shipwreck of St. Paul. Und das wurde verfasst von einem Mann namens James Smith, der war vom Beruf Soldat, außerdem ein begeisterter Segler und Amateurgeograf. Er kannte sich also in allen Sparten aus, die dafür gebraucht waren, lebte unter anderem in Gibraltar, Lissabon, hat mal einen Winter auf Malta verbracht zu Studienzwecken. Und seine Untersuchung kommt nun zu einem Ergebnis, das bis heute Gültigkeit hat. Apostelgeschichte 27, also der Text, den Sie vor sich haben, ist das Werk eines Augenzeugen, sagt er, der allerdings kein professioneller Seemann war, sondern eine Landratte, wie er schreibt. Und das macht seinen Bericht umso glaubwürdiger, dass er eine Landratte war. Also Smith fasst das so zusammen. Er sagt, kein Seemann würde in einem solchen Stil geschrieben haben, der so wenig seemännisch ist. Aber keine Landratte hätte jemals einen so stimmigen Bericht über eine Seereise schreiben können, und zwar stimmig in allen Einzelheiten, wenn er nicht tatsächlich dabei gewesen wäre. Also ist seine Schlussfolgerung, es muss sich um einen Augenzeugenbericht handeln. Dass er nicht von einem Seemann stammt, macht ihn nur umso glaubwürdiger. Das ist also ein Grund, warum die Einzelheiten so wichtig sind und warum die Einzelheiten, liebe Gemeinde, für uns auch geistlich stärkend sind. Das hat eine geistliche Bedeutung. Sie bekräftigen nämlich die Zuverlässigkeit der biblischen Berichte, wie wichtig Gott das einzelne geschichtliche Detail ist und dass wir uns wirklich darauf verlassen können, auf das, was die Bibel auch geschichtlich sagt. Wir stehen dort auf ganz festem Boden. Das lernen wir beispielhaft an diesem Text. Und dann gibt es noch einen Grund, warum Apostelgeschichte 27 für uns wichtig ist. Lukas zeigt uns das mit dem roten Faden, der sich durch diese Verse hindurchzieht. Das ist ganz spannend. Nämlich ständig wiederholt sich die Bedrohung durch die Unbilden des Meeres, durch dieses wütende Meer. Das wiederholt sich ständig. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch diesen Bericht hindurchzieht. Und darum steht auch unsere Predigt unter dem Titel Winde, Wellen, Wetterfronten. Also wenn Sie einen Titel für diese Predigt suchen, schreiben Sie drüber Winde, Wellen, Wetterfronten. Darum wird's gehen. Und was da passiert, zusammengedrängt in wenigen Wochen, ist zugleich ein Bild, ein Symbol für das Leben des Paulus und für unser Leben auch, liebe Mitchristen. Es geht immer wieder durch Stürme hindurch. Das ist der Normalfall. Winde, Wellen, Wetterfronten, das kennzeichnet unser Leben. Und so ist das eben einerseits ein historischer Bericht und andererseits ein Bild für das Leben des Paulus und für unser Leben. Und wenn Sie diesen Text mal daraufhin durchschauen, werden Sie das sehen. Zum Beispiel in Vers 4. Uns waren die Winde entgegen. Vers 7. Wir kamen viele Tage nur langsam vor uns, denn der Wind hinderte uns. Vers 9. Die Schifffahrt wurde bereits gefährlich. Vers 14. Es brach von der Insel Kreta ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Vers 15. Das Schiff wurde ergriffen und konnte nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden. Vers 18. Wir erlitten großes Ungewitter. Vers 20. Viele Tage weder Sonne noch Sterne und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte. Das zieht sich als ein roter Faden durch diesen Text hindurch. Als einzelne Christen und als Gemeinde werden wir immer wieder von Winden, Wellen und Wetterfronten durchgerüttelt. Das ist der Normalfall. Alle möglichen Notlagen, persönlicher Art, durch Krankheit, durch Angst, durch berufliche Nöte, durch Menschen, die uns Not bereiten, durch Schuld, in die wir hineingeraten. Winde, Wellen, Wetterfronten. Wer von uns kennt das bitteschön nicht? Und Apostelgeschichte 27 ist nun beides zugleich. Ein erstaunlich detailfreudiger Bericht über eine berühmte Seefahrt, die wirklich stattgefunden hat. Und darin ist es ein Symbol dafür, wie die Reise unseres Lebens durch Winde, Wellen und Wetterfronten hindurch muss. Paulus hat mal geschrieben in 2. Korinther 7, als wir nach Mazedonien kamen, hatten wir nie Ruhe. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Wer von uns hätte diesen Satz nicht von Zeit zu Zeit in seinem Leben unterschreiben können? Winde, Wellen, Wetterfronten. Und für diese Reise gibt uns Gottes Wort nun hier in Apostelgeschichte 27 einige Tipps. Man sollte vielleicht besser noch sagen, Ermutigung. Ermutigung, die wir unbedingt beherzigen sollten. Und dann werden wir unsere Reise viel gelassener angehen und viel fröhlicher werden wir auf unserer Reise sein, wenn wir das sehen und verstehen, was Gott uns hier zeigt. In Apostelgeschichte 27. Steigen Sie also jetzt bitte mit ein in das Schiff, das den Paulus erstmal von Caesarea bis nach Myra bringen wird. Und ich freue mich, dass Frau Trunk Ihnen so eine wunderschöne Karte mit auf den Gottesdienstzettel gegeben hat. Dann können Sie das wirklich besser nachverfolgen. Also die Route führt an diesem lila Strich entlang. Ich denke, Sie können das ganz gut erkennen auf Ihrem Zettel. Erstmal von Caesarea bis Myra. Letzten Sonntag hatten wir noch gesehen, wie Paulus immer noch in römischer Untersuchungshaft saß. In Caesarea am Meer. Das ist hier also auf unserer Karte ganz im Westen. Ich glaube, Sie haben es gefunden. Oberhalb von diesem Wort Judäa, da finden Sie Caesarea auf der Karte. Der römische Prokurator Festus weiß längst, dass die jüdischen Führer den Paulus zu Unrecht anklagen, weil sie ihn als theologischen Gegner aus dem Feld räumen wollen. Aber Festus will sich nicht die Gunst der jüdischen Bevölkerung verscherzen. Und deswegen lässt er Paulus nicht auf freien Fuß, sondern schickt seinen Fall weiter an das Zentralgericht in Rom. Er kann die Akte also schließen. Schließlich hatte Paulus mit seiner römischen Staatsbürgerschaft sich auf den Kaiser berufen, auch weil er der möglichen Willkür einer Regionaljustiz entkommen wollte. Jetzt soll er also, sagt Festus, bitteschön vor dem kaiserlichen Gericht auch antreten. Und ich, Festus, kann die Akte Paulus endlich schließen und ins Archiv stellen. Sollen die sich mal in Rom drum kümmern. Und für Paulus heißt das nun, er ist wieder auf Reisen. Er ist wieder auf Reisen. Immerhin begleitet von seinen beiden Mitarbeitern, Lukas und Aristarchus. Und für uns hat das den unschätzbaren Vorteil, dass Lukas als Augenzeuge und als präziser Beobachter das Wichtigste festhält. Und dass wir jetzt ganz nah an dieses Geschehen herankommen können. Es ist ein großes Privileg, wenn wir das jetzt zusammen studieren können. Fangen wir also an. Ab Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung oder Kohorte. Wir, da steckt auch Lukas drin, wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramytion, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, auch ein Mitarbeiter von Paulus. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren und fuhren über das Meer längs der Küste von Cilicien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns. Und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone. Das ist ein Kap von Kreta. Und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nahe dabei lag die Stadt Lazea. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zu überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihm auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem anderen Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Zunächst mal bis zu diesem Vers 12. Also noch in Caesarea sehen wir, gehen sie an Bord, zusammen mit anderen Gefangenen. Der Leiter des Gefangenentransports ist der römische Hauptmann Julius. Er muss dafür sorgen, dass die Truppe vollständig in Rom ankommen wird. Der Ankunftstermin ist völlig ungewiss, das kann keiner berechnen. Unter diesen Bedingungen, denen geht es wie bei der Bahn. Und es wird mühsam genug, überhaupt durchzukommen. Ja, überhaupt durchzukommen. Es ist ungewiss genug, sie haben kein eigenes Schiff und müssen versuchen, immer wieder bei einem Handelsschiff unterzukommen. Das ist die Aufgabenstellung. Die erste Gelegenheit ist ein Dampfer aus Adramytion. Wann immer möglich, fuhr man an der Küste entlang, hielt sich also nah an die Küste, weil das weniger wetteranfällig war. Und so versuchen sie es zunächst auch hier. Es geht nordwärts nach Sidon. Sie finden das wunderschön auf ihrer Karte, Sidon im Norden. Und dort gibt es offensichtlich schon eine christliche Gemeinde. Denn Julius erlaubt dem Paulus, zu seinen Freunden zu gehen. Da wird er etwas Proviant geholt haben, wird sich mit denen ausgetauscht haben. Die haben ihn versorgt, haben ihm ein Gastquartier gegeben. Kann er mal ein paar Kräfte schöpfen für die lange Reise, die jetzt vor ihnen liegt. Das ist wirklich brüderliche Gemeinschaft, die er dort erlebt. Und dieser Julius ist wirklich freundlich, wie hier steht. Und das wird sich im Laufe der weiteren Reise auch noch bestätigen. Der hatte sicherlich positive Vorinformationen von Festus und Felix. Die haben gesagt, Paulus, das ist ein integrer Intellektueller, sei gut zu ihm. Doch nach diesem Zwischenstopp treten dann die ersten nautischen Probleme auf. Vers 4. Von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren. Und fuhren über das Meer längs der Küste von Cilicien und Pamphylien, kamen nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging und ließ uns darauf übersteigen. Das ist interessant. Die Winde verhindern, dass sie weiter an der Küste entlang schippern können. Das sagt Lukas hier. Und so geht es jetzt raus auf das offene Meer. Es bleibt immerhin noch die Orientierung an Zypern, wie wir hier in Vers 4 sehen. Und schließlich gelingt es noch einmal, im sicheren Hafen von Myra vor Anker zu gehen. Myra haben Sie alle gefunden auf der Karte. Myra dort an der Küste. Hier müssen Sie allerdings jetzt das Schiff wechseln, denn Sie brauchen ja einen Dampfer nach Rom. Sie wollen jetzt weiter in den Westen und das Schiff, auf dem Sie sind, wird in den Norden weiterfahren. Nach Adramytion zurück. Myra war bekannt als Umschlagplatz auf der Route Rom-Ägypten. Es war also ein größerer Hafen. Darum ist es auch wahrscheinlich, dass sie hier eine Direktverbindung nach Rom bekommen werden. Darauf setzt der Hauptmann und es gelingt auch. Ägypten, müssen Sie wissen, war die Kornkammer Roms zu der Zeit. Und so hat man über Myra dann das Getreide nach Rom transportiert, aus Nordafrika kommend gewissermaßen. Und das funktioniert, sie kriegen ein Schiff, das Schiff ist nicht ganz klein. In Vers 37 lesen wir, immerhin 276 Personen sind an Bord, plus die große Getreideladung, die nach Rom geliefert werden soll. Aber damals gab es schon Schiffe, die doppelt so viel Passagiere aufnehmen konnten. Es war also nicht übermäßig groß, dieser Dampfer, aber er brachte einige Leute schon unter. Und sofort macht der Wind wieder Probleme. Sehen Sie im Vers 7. Wir kamen viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns. Und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone, Kap Salmone, also im Osten von Kreta, und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt, im Süden von Kreta. Nahe dabei lag die Stadt Lasea. Ich hoffe, Sie können das mit einem scharfen Blick auf der Karte gut mitverfolgen. Also Knidos. Knidos, das ist diese Halbinsel oberhalb von Rhodos. Dort können Sie wegen der Winde nicht vor Anker gehen, sondern das Schiff wird südlich Richtung Kreta getrieben. So beschreibt Lukas das, auf Kreta zugetrieben. Und die Seeleute machen aus der Not eine Tugend. Sie suchen den Windschatten von Kreta und nähern sich dann diesem östlichen Kap der Insel, dem Kap Salmone. Das wird mit Mühe umschifft, dieses Kap. Mit Mühe, schreiben sie. Und dann endlich kommt eine größere Bucht im Süden von Kreta, der Guthafen bei Lasea. Wahrscheinlich, weil das nur ein Anlegeplatz, nicht sehr wirtlich, nicht sehr angenehm. Und jetzt stehen die Verantwortlichen vor einer schwierigen Entscheidung. In welchem Hafen, bitteschön, wollen wir überwintern? Das muss jetzt geklärt werden. Immerhin von Oktober bis März werden sie da bleiben müssen. Können ich einfach mal in den Flieger steigen und sind in 3 Stunden in Rom? Oder noch weniger. Und Lukas nennt jetzt die Rahmenbedingungen in Vers 9. Er sagt, die Fastenzeit war vorbei und die Schifffahrt wurde gefährlich. Also Anfang Oktober. Ab 15. September, wie gesagt, wurde es schon kritisch. Ab November galt dann Mare Clausum, das Meer ist geschlossen. Und damit ist jetzt klar, vor dem Winter werden sie nicht mehr nach Rom kommen. Also muss ein Winterquartier her. Aber wo? Und Paulus warnt die Verantwortlichen vor leichtsinnigen Entscheidungen. Hier im Vers 10, nicht? Er sagt, liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Es wird gefährlich werden, Leute. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir als Christen auch in Alltagssituationen unseren Mund aufmachen sollen, dass wir nicht einfach alles mit uns machen lassen. Paulus reagiert hier auf die Situation. Aber die Fachleute sind anderer Meinung, Vers 11. Der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Nun gut, kann man irgendwie nachvollziehen. Der Hafen bei Lasea ist nicht gerade komfortabel. Also wenigstens noch ein Positionswechsel. Noch einmal etwas um die Insel herumfahren. Noch einmal 60 Kilometer drauf. Und so fahren sie weiter, Vers 12. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten auf ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und versuchen, ob sie zum Überwintern nach Phönix kommen können, einem anderen Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Das ist jetzt also der Plan. Wenigstens bis nach Phönix könnte man es noch versuchen, sagen sie. Da wäre die Bucht nach Westen hin offen. Vielleicht schaffen wir es sogar noch bis zum Festland, steckt möglicherweise auch dahinter. Und wie Sie sehen, geht der Plan zunächst scheinbar auf, Vers 13. Es kommt ein schöner Südwind, ne? Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können. Lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta heran. Also Lukas beschreibt das, wie gesagt, nicht als ein Seemann, aber als ein Augenzeuge. Ja, nahe an Kreta entlang Richtung dieses anderen Hafens Phönix. Und da passiert es, Vers 14. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Hurrikan, ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Das ist typisch für die Region in dieser Jahreszeit, dass plötzlich die Winde wechseln können und dass ganz unversehens hier von den Bergen Kretas ein Sturmwind herabpfeift. Ganz typisch für diese Region. Man nennt diesen Nordostwind auch Euraquilo. Euro ist Ostwind und Aquilo ist Nordwind. Das ist also ein kombinierter Wind gewissermaßen. Der fegt von den Bergen Kretas herab. Er schafft ganz schnell ein Inferno dort auf dem Meer. Das Schiff gerät in Gefahr, unkontrolliert. an die Insel geschleudert zu werden, was mal als Windschatten gedacht war, gerät jetzt zum Rambock. Und es wird ernst. Und plötzlich wird der große Frachter wie ein kleiner Spielball herumgerissen, dort im Süden von Kreta. Lukas beschreibt das sehr plastisch. Und auch ist der Kahn längst nicht mehr manövrierfähig. Vers 15. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Sie können nichts mehr machen. Keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Und ich denke, wir können uns ansatzweise vorstellen, wie diese 276 Leute an Bord herumgewirbelt werden, wie sie schreien, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu beruhigen. Man kann nur hoffen und abwarten. Und schließlich treiben sie weiter an dieser Mini-Insel Kauda oder Klauda, da sind sich die Historiker nicht so ganz einig. Kauda oder Klauda heißt diese Insel, vorbei und bekommen das Schiff wenigstens so weit wieder unter Kontrolle, dass sie ein paar zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen durchführen können. Und das wird wieder sehr detailliert beschrieben. Schauen Sie Vers 16, wo Lukas sagt, wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt, da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Also zunächst mal nehmen Sie dieses kleine Beiboot an Bord, auch als Rettungsboot war das gedacht, damit es nicht vom Sturm gegen das Schiffsheck geschleudert und zerschmettert wird. Also ziehen Sie das Beiboot erstmal rein. Und dann die nächste Maßnahme, Sie umspannen das Schiff mit Tauen. Das ist auch seltsam, man weiß nicht, wie das im Einzelnen technisch gemacht wurde, jedenfalls soll es stabilisieren. Sie umspannen, 17, das Schiff mit Tauen. Und dann die nächste Maßnahme. Es droht nämlich eine weitere potenzielle Gefahrenquelle von Süden her, nämlich, wenn Sie so wollen, von der nordafrikanischen Küste, die Syrte. Die Syrte, das ist ein großer Meerbusen an der Küste Nordafrikas. Und Sie sagen, wenn uns der Sturm jetzt so weit in den Süden runter verschlagen sollte, dann gibt es gefährliche Sandbänke, an denen das Schiff zu Bruch gehen kann. Bloß da nicht reintreiben, bloß nicht in die Syrte treiben. Und was machen Sie? Sie lassen den sogenannten Treibanker herunter, damit er das Tempo des Schiffes abbremst. Schreibt Lukas hier in Vers 17 am Ende, da sie aber fürchten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter. Also der soll das Ganze abbremsen, diese Wucht, und trieben so dahin. Und dann wird Vers 18 ein Teil der Ladung über Bord geworfen. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen wir am nächsten Tag Ladung ins Meer. Da steht wörtlich im Griechischen, wir machten einen Notauswurf. Vielleicht ist es Sand, den man eigentlich braucht zum Schutz gegen das Kentern. Aber jetzt ist das Gebot der Stunde erstmal, das Schiff möglichst hoch über den Wellen zu halten, um zu verhindern, dass es untertaucht und Wasser reinfließt. Also sagen Sie lieber, werfen wir den Ballast ab und verhindern, dass dafür Wasser jetzt ins Schiff reinkommt. Und das reicht immer noch nicht. Und dann schmeißen Sie in Vers 19 noch weitere Ersatzteile über Bord. Am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät heraus. Man nimmt an, das waren wahrscheinlich Ersatzteile und auch Holz, das man unterwegs brauchte, um Reparaturen selbst durchführen zu können. Das wird also auch noch über Bord geworfen. 5 ganz gezielte Maßnahmen, um die Situation zu stabilisieren. Was für eine Hektik! Was versuchen die nicht alles? Die versuchen wirklich alles, aber alles ist nicht genug. Die Naturgewalten lassen sich nicht ausbremsen. Sie lassen sich nicht bannen, sie lassen sich nicht überwinden. Das Meer will einfach nicht zur Ruhe kommen. 276 Männer wie Spielzeugmännchen in den Fängen des Sturms. Häftlinge, Soldaten, gestandene Seefahrer und dann noch 3 christliche Missionare. Alle ausgeliefert. Und ihr Lieben, das ist das Erste, was wir hier für uns festhalten müssen. Winde, Wellen, Wetterfronten zeigen uns unsere Abhängigkeit. Winde, Wellen, Wetterfronten zeigen uns unsere Abhängigkeit. Sie führen uns unsere ganze Hilflosigkeit vor Augen, unsere Machtlosigkeit. Wir können nichts machen. Das ist die Lektion, die wir hier lernen müssen. Wir haben unser Schicksal, wie man so sagt. Wir haben unsere Lebensreise nicht unter Kontrolle, ihr Lieben. Keiner von uns. Die Weltmenschen sowieso nicht. Aber die tapferen Missionare in dieser Situation auch nicht. Winde, Wellen, Wetterfronten zeigen uns unsere Abhängigkeit. Paulus ist eben nicht Jesus. wie wir das gehört haben, eben in der Lesung. Jesus bringt mit einem Wort den Sturm zum Schweigen. Er sagt ein Wort und der Sturm hört sofort auf. Das hätte sich Paulus in der Situation wahrscheinlich auch gewünscht, aber Paulus ist nicht Jesus. Und Sie sehen, es kommt ja erstmal noch schlimmer, Vers 20, ne? Der Himmel bleibt tagelang bedeckt und verhangen. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Sie können auch nicht mehr navigieren, Sie wissen nicht, wo Sie sind. Die hatten ja noch keinen klassischen Kompass oder Sextanten. Die brauchten die Sterne und den Mond, um sich überhaupt orientieren zu können, wo sie hintreiben. Das fällt auch weg. Sie sind eingehüllt in Dunkel und langsam kriecht der Gedanke hoch, wir kommen hier nie wieder raus. Nie wieder. Alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Kennen Sie solche dunklen Stunden? Eine Zeit lang haben Sie den Gefahren getrotzt. Sie haben gekämpft wie die Seeleute. Sie haben gerungen. Sie haben sich gewehrt. Sie haben alles versucht, um ihre Lage zu stabilisieren. Aber irgendwann gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. Und es ist auch nicht der kleinste Sonnenstrahl am noch so fernen Horizont mehr zu sehen. Das ist die Situation hier. Winde, Wellen, Wetterfronten zeigen uns unsere Abhängigkeit. Wir lieben diese Situation nicht. Wir lieben sie nicht. Wie es neulich ein Pastor in den USA gesagt hat, wir wollen immer alles unter Kontrolle haben und trotzdem Gott vertrauen. Wir wollen die Kombination davon, ja? Quasi, dass wir in seinem Namen alles unter Kontrolle haben. Das wollen wir. Gott hilft uns aber, wahres Vertrauen zu lernen, nämlich indem er einfach die Möglichkeit unserer Kontrolle ausschaltet. Dann haben wir gar keine andere Möglichkeit mehr, als Gott hundertprozentig zu vertrauen. Und das lehrt uns am meisten. Zitat Ende. Das ist wahr. Und genauso hat das der Herr in dieser Situation auf dem Meer gemacht. Er hat einfach jegliche Möglichkeit der Kontrolle ausgeschaltet. Wir wollen beides. Wir wollen Kontrolle und Gott vertrauen. Und manchmal sagt Gott, jetzt ist nur noch Gottvertrauen angesagt. Es gibt einen schönen christlichen Vers, ich weiß gar nicht, woher der stammt. Der heißt, Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Das ist sicherlich richtig zum Teil, es erinnert uns an unsere Verantwortung. Aber ihr Lieben, es gibt Situationen, da stimmt das nicht mehr. Hier bei Paulus sind Segel und Steuer längst nicht mehr euer. Stimmt doch nicht. Sie treiben dahin, sie können Segel und Steuer eben nicht mehr einsetzen. Manchmal gibt es nur noch die Angst und das Gebet. Kennen Sie das? Da schaltet Gott unsere Kontrolle einfach ab. Und das ist das Erste, was wir aus dieser stürmischen Situation mitnehmen. Winde, Wellen und Wetterfronten zeigen uns unsere Abhängigkeit. Aber es ist Gott sei es Gedankt nicht das Einzige, was wir mitnehmen. Denn wir sehen hier auch ein zweites noch. Winde, Wellen und Wetterfronten stehen unter Gottes Macht. Das sehen wir genauso deutlich. Schauen Sie hin. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen auf dieser Reise, wo Gott das allen klar macht. Jetzt schlägt die Stunde seines Boten. Vers 21. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel aufleuchten. Das ist die zweite große Lektion, ihr Lieben, die Gott uns hier ins Herz schreiben will. Winde, Wellen, Wetterfronten stehen unter Gottes Macht. So hilflos und hoffnungslos die Sache nach außen auch erscheint, Wind und Wetter sind keine Selbstläufer. Wind und Wetter sind keine Schicksalsmächte, nein. Sondern es gibt einen Schöpfer, der die Kontrolle behält. Das zeigt dieses Kapitel auch. Bei Gott heißt es nicht, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, sondern Gott kontrolliert alles. Gott läuft nichts aus dem Ruder. Er bewahrt die souveräne Kontrolle. Er greift rechtzeitig ein, nämlich dann, wenn er es für richtig hält, dann ist rechtzeitig. Und schauen Sie, Paulus nutzt diese Situation zu einem persönlichen Zeugnis. In Vers 21, wo er sagt, man hätte besser auf mich hören sollen. Ich glaube nicht, dass das besserwisserisch gemeint ist. So nach dem Motto, da seht ihr mal, was ihr davon habt. Sondern ich glaube, er will einfach seine Autorität dadurch unterstreichen. Leute, ich habe nicht einfach ins Blaue hineingeredet. Man hätte hören sollen. Aber umso mehr hört jetzt zu. Und dann gibt er ihnen in Vers 22 diese handfeste Prophetie, die Gott ihm geschenkt hat. Keiner von euch wird umkommen. Nur das Schiff. Kein einziger von uns 276 Leuten wird umkommen, sagt er. Und dann begründet er das in Vers 23. Er sagt, mein Gott hat mir das mitgeteilt. Und er macht das durch die Formulierung so schön deutlich, dass es nicht einfach eine Schicksalsmacht, sondern dieser Gott hat einen Engel, einen Boten geschickt. Und dieser Gott, dem gehöre ich, dem diene ich. Es ist mein Gott, mein persönlicher Gott, der Schöpfer, dem ich gehöre. Er hat es mir mitgeteilt. Und darum müsst ihr keine Angst haben. Und dann kommt noch eine Begründung, Vers 24. Er will mich nach Rom bringen. Und auch diese Unwetter können Gottes Pläne nicht verhindern, sondern diese Unwetter müssen dazu beitragen, dass Gottes Pläne punktgenau erfüllt werden und eintreffen. Alles muss dazu beitragen. Das sagt Paulus so deutlich hier in Vers 24. Gott hat zu mir gesagt, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Das ist so schön für die Leute dort. Paulus sagt, Leute, dieser Gott wird sich auch um euch kümmern. Auch ihr seid in seiner Hand. Und auch ihr müsst jetzt keine Angst haben mehr vor dem Wetter und dem Sturm und dem Wind und den Wellen. Er wird euch durchbringen. Ihr werdet das überleben. Glaubt's mir. Dieser Gott ist zuverlässig. So sagt Paulus das. Und überlegen Sie doch mal, was muss das für diese Männer bedeutet haben in dieser Stunde? Müde Soldaten, wettergegerbte Seeleute, todgeweihte Häftlinge. Manche Ausleger nehmen an, dass einige von diesen Häftlingen nur nach Rom transportiert wurden, um sie dort im Zirkus bei den Spektakeln den Löwen vorzuwerfen. Und die erfahren jetzt, da ist ein persönlicher Gott. Dieser persönliche Gott ist noch stärker als die Mächte der Naturgewalten. Und der kümmert sich um unser Leben. Wie viele Gespräche wird das gegeben haben im Anschluss? Wie viele gute missionarische Ansatzpunkte werden Paulus und Lukas und Aristarchus gehabt haben nach diesen Ereignissen? Und Paulus setzt das dann nochmal so richtig drauf in Vers 25. Auf diesen Gott kann man sich verlassen. Er packt uns nicht in Watte, aber wir können uns auf ihn persönlich verlassen. Und dann gibt er ihnen noch einen praktischen Ausblick. Wir werden allerdings auf eine Insel auflaufen. Und was da passiert, sehen wir in 14 Tagen. Also, was Paulus sagt, das finde ich so gut, ist umso überzeugender. Schauen Sie hin. Als er sich ja damit überprüfbar macht, wäre nur einer der Passagiere im Meer ertrunken, wäre Paulus' Ansage widerlegt gewesen. Und das macht ihn so besonders glaubwürdig auch, dass die Leute, denen er das sagt, in den nächsten Wochen und Monaten nachverfolgen können, ob das stimmt oder nicht. Was für ein machtvolles Zeugnis, ihr Lieben. Wir gehören und wir dienen einem Gott, der ist stärker als jeder Sturm. Und genau das hat Gott dem Hiob klargemacht, als der Hiob, Sie erinnern sich, mit seinem Schicksal haderte, als der Hiob in den Wellen seines Leidens unterzugehen drohte. Was hat Gott ihm da gesagt? Da hat Gott ihm gesagt, Hiob, es steht immer noch unter meiner Macht. Und Gott hat dem Hiob das damals gezeigt am Beispiel der Schöpfung. Ich bitte Sie, das zu Hause mal nachzulesen in Hiob 38 von Vers 8 an. Ich deute das jetzt nur kurz an. Da hat Gott dem Hiob gesagt, ich kontrolliere meine Schöpfung. Und dann kommt diese Frage, Hiob 38, 8, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Das heißt, ich habe es kontrolliert, das Meer entwickelt keine Eigendynamik. Wer hat es mit Toren verschlossen, als es herausbrach? Und dann diese wunderschöne poetische Sprache Gottes. Als ich es mit Wolken kleidete, das Meer, und in Dunkel einwickelte wie in Windeln. Als ich dem Meer seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore. Gott kontrolliert alles. Es bleibt alles unter seiner Macht. Und dann Vers 11. Und als ich sprach zu dem Meer, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen, sagt Gott. Es steht unter meiner Macht. Es steht unter meiner Kontrolle. Und genau das ist die Botschaft hier. Auch die stolzesten Wellen dürfen nicht weiter, als Gott zulässt. Auch die härtesten Winde und bedrohlichsten Wetterfronten bleiben unter seiner Macht. Nehmen Sie das doch mit in die neue Woche. Und das hat niemand so deutlich bewiesen wie der Herr Jesus. Wir haben es ja gehört in der Lesung von Bruder Otto vorhin, als sie da auf dem See Genezareth plötzlich von diesen berühmten Genezareth-Wirbeln erfasst werden, die Jünger. Und als sie vor Angst nicht mehr ein- und auswissen, und der Herr Jesus schläft erst, und dann steht er auf, und es heißt, er bedroht den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Es steht alles unter seiner Macht. Und das ist die zweite große Botschaft, die unser Herr uns hier mit diesem Reisebericht schenkt. Winde, Wellen, Wetterfronten zeigen uns nicht nur unsere Abhängigkeit, sondern Winde, Wellen, Wetterfronten stehen unter Gottes Macht. Und daraus folgt ein drittes, das muss ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Und dann werden wir den Schluss des Kapitels in 14 Tagen nach den Bibeltagen wieder aufnehmen. Ein drittes noch sehen wir hier. Winde, Wellen, Wetterfronten sind für uns eine Chance zur Bewährung. Abhängigkeit bedeutet ja nicht völlige Untätigkeit. Winde müssen uns nicht lähmen oder fesseln. Und sehen Sie sich das nochmal an. Es ist so erfrischend zu sehen, wie Paulus die ganze Zeit über seine Verantwortung wahrnimmt. Ganz praktisch, ganz zupackend, ganz proaktiv, wie wir sagen werden. Er hat sich bestimmt zwischendurch oft mit Lukas und Aristarchus zur Gebetsgemeinschaft getroffen. Sie werden sich irgendeine ruhige Stelle dort auf dem Schiff gesucht haben, um die Dinge immer wieder ihrem Herrn hinzulegen. Und dann hat er gehandelt. Zum ersten Mal in Vers 10, als die Fachleute zu leichtsinnig entscheiden, da hakt Paulus ein und sagt: Leute, es wird kritisch werden, überlegt's euch. Und Paulus hatte wahrlich mehr Reiseerfahrung als die allermeisten von denen. Und dann kommt die Zeit für ein persönliches Zeugnis. Wir haben es eben gehört in den Versen 22 bis 25, wo Paulus sagt: Gott hat zu mir geredet. Er wird uns beschützen. Und hier hat Paulus noch nicht das ganze Evangelium gesagt, aber Paulus wusste ja auch, dass er mit diesen Männern noch einige Monate verbringen würde. Er hat hier noch nicht das ganze Evangelium gesagt, aber er hat auf diesen Gott erstmal hingewiesen. Und wir können richtig mitverfolgen durch diese Zeilen hindurch, wie die Autorität des Paulus unter den Mitreisenden von Tag zu Tag wächst. Die merken, der Paulus ist nicht so ein weltfremder Wanderprediger, sondern dieser Paulus, wie die Süddeutschen sagen würden, dieser Paulus, der passt in die Welt, im recht verstandenen Sinne. Dieser Paulus, der greift auch durch, der packt auch zu, wenn es nötig ist. Und plötzlich kommt neue Bewegung in die Truppe und in die ganze Situation. Vers 27, als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es nur noch 15 Faden tief. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Adria nannte man damals auch den Teil des Mittelmeeres, gewissermaßen von östlich des italienischen Stiefels bis runter auf die Höhe von Kreta. Das alles nannte man damals Adria, nach damaligem Sprachgebrauch. Und Paulus sagt, nun treiben sie da in der Adria, 14 Tage Ungewissheit und dann endlich Land in Sichtweite. Woran haben sie das gemerkt? Es ist ja dunkel. Vielleicht an dem veränderten Wellengang, vielleicht haben sie das Rauschen von irgendeiner Brandung gehört. Aber sie merken Land in Sicht, hurra, aber Vorsicht! Es könnten jetzt irgendwelche Klippen plötzlich da sein und wir zerschellen doch noch kurz vor der Rettung. Also führen Sie erstmal eine Tiefenmessung durch und das Einzige, was Sie in der Nacht tun können, um das festzustellen, ist, dass Sie dieses Senkblei auswerfen. Ja, und die erste Messung ergibt 20 Faden, das ist etwa 36 Meter tief und die zweite Messung, kurze Zeit danach, ergibt nur noch 15 Faden, das sind etwa noch 27 Meter und Sie merken, wir kommen dem Land näher, es wird flacher. Und wenn wir dem Land näher kommen, müssen wir umso vorsichtiger sein, wegen der Klippen, dass wir nicht auf Grund laufen. Und deswegen werfen sie am Hinterdeck die 4 Anker aus, um zu sagen, so, wir wollen jetzt erstmal stabilisieren und warten, bis es hell wird. Und dann sehen wir weiter. Und dann warten sie. Das steht hier so am Ende von Vers 29. Und wünschten, dass es Tag würde. Und plötzlich bemerkt Paulus eine seltsame Bewegung unter den Soldaten. Vers 30. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen. Die wollen türmen also. Und in Krisenzeiten zeigt sich der Egoismus oft besonders deutlich. Und denen wird das zu mulmig. Die sagen jetzt, Hauptsache wir retten uns mit dem Beiboot, egal was aus dem Rest der Bagage wird. Und Paulus merkt das. Und Paulus greift ein, der guckt nicht einfach zu. Paulus vertraut auf Gottes souveräne Macht, aber Paulus nimmt seine Verantwortung wahr. Paulus sagt nicht, naja gut, ich setze mich jetzt mal hin und warte ab, wie Gott es macht, sondern er ergreift dort, wo er handeln kann, seine Verantwortung. Und er weiht den Hauptmann ein und sagt, pass auf, was die machen hier, Vers 31. Paulus sprach zu dem Hauptmann, zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Wir kriegen das nicht navigiert ohne deren Hilfe. Und der Hauptmann gibt eine sehr kluge Anweisung, er lässt das Beiboot einfach kappen. Ja, er haut die Taue durch und das Beiboot ist weg. Und es können die Soldaten nicht mehr flüchten. Jetzt sind sie zwar ohne Rettungsboot, aber nicht ohne fachkundige Seeleute. Und ich hätte mich auch eher dafür entschieden, lieber die Seeleute an Bord zu behalten als das Rettungsboot. Und dann endlich graut der Morgen. Und da ergreift Paulus wieder die Initiative. Also er nutzt das wirklich zur Bewährung. Da sagt er, Leute, esst doch jetzt was. Vers 34, ich ermahne euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Alles, was hier geschieht, es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Gott hat's mir gesagt, ihr könnt euch darauf verlassen. Und dann spricht er ganz selbstverständlich dort vor allen ein Gebet und eröffnet die Mahlzeit. Vers 35, und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Wenn Sie das hören, dann klingt das fast wie die Einsetzung des Abendmahls. Das ist ja sicherlich kein Abendmahl gewesen, was Paulus gefeiert hat. Es war ja keine Gemeinde da in dem Sinne. Aber möglicherweise hat Lukas auch an diese Parallele gedacht und wollte deutlich machen, Jesus ist auch hier da. Jesus ist wie Jesus beim Abendmahl da, es ist Jesus auch hier da. Wir empfangen die Nahrung, für die er letztlich sorgt. Und er ist der Herr auch im Sturm. Und er hat uns bis hierher beschützt. Er ist auch jetzt hier, Jesus. Und ich denke, dass Lukas das mit diesen Formulierungen auch deutlich machen will. Und Paulus dankt Gott. Und Sie sehen, wie selbstverständlich Paulus in diesen beiden Welten lebt, in der sichtbaren und in der unsichtbaren. Er hilft praktisch an Bord, die ausreißenden Seeleute wieder einzufangen. Und er dankt dem gegenwärtigen, unsichtbaren Gott für das Essen. Jesus ist da. Er ist an Bord und sein Vorbild zeigt Wirkung. Vers 36, 37 am Ende. Da wurden sie alle guten Muts und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276. Also nochmal, damit die vollständige Zahl bekannt ist. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide ins Meer. Sie brauchen also jetzt nochmal Erleichterung, was die Fracht angeht. Und dann bereiten sie gemeinsam die Landung auf der Insel vor. Das werden wir in 2 Wochen sehen. Und dann wird wieder viel Überraschendes passieren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Heute lassen Sie uns das bitte festhalten, dass wir unseren Herrn immer wieder bitten, er möge uns beistehen, dass wir die Winde und die Wellen und die Wetterfronten nutzen, um uns zu bewähren. Liebe Geschwister, das sind auch Bewährungszeiten für uns. Dass wir uns in Krisen nicht verkriechen. Dass wir nicht irgendwie wie Jona uns in den letzten Winkel eines Schiffes zurückziehen, bloß um unsere Ruhe zu haben. Sondern, dass wir den Kopf rausstrecken, dass wir an Bord sind, dass wir Farbe bekennen, dass wir mit Mut und Besonnenheit in diesen Stürmen und Wellen versuchen, dem Herrn zu gehorchen. Dass wir handeln im festen Vertrauen zu Jesus. Und dass wir dann auch unseren Mitmenschen durch diese Krisen hindurch helfen können. So wie Paulus das gemacht hat. Er hat nicht gesagt, diese Seefahrer sind erfahren genug. Diese Soldaten sind mutig genug. Diese Häftlinge haben ohnehin genug auf dem Kerbholz. Was kümmern die uns? Sondern er hat ein Auge der Liebe für diese Menschen gehabt. Und er hat sich um sie gekümmert. Und umso deutlicher wurde, was ein Mensch ausrichten kann, der sich auf den heiligen, allmächtigen Gott verlässt. Ihr Lieben, wir können unserem Herrn so dankbar sein, dass sein Wort so realistisch ist. Ein wunderbar realistischer Bericht heute Morgen. Und daran kannst du sicher erkennen, dass auch dein wirkliches Leben, dass auch dein realistisches Leben in Gottes Blick ist. Mit allen Einzelheiten. Und dass du sicher in Gottes Hand bist, wenn du ihm durch Jesus gehörst. Und dass das auch und gerade in Krisen gilt. Dass du dann gerade sicher in seiner Hand bist. Und ich bin überzeugt, darum hat Gott dafür gesorgt, dass dieser Reisebericht Apostelgeschichte 27 in seiner Bibel einen Platz gefunden hat. Ein ganzes Kapitel lang. Winde, Wellen und Wetterfronten zeigen uns unsere Abhängigkeit. Das ist das Erste. Aber wenn du Jesus gehörst, dann bist du trotzdem nie ausgeliefert, sondern dann darfst du auch das Zweite wissen. Winde, Wellen und Wetterfronten stehen unter Gottes Macht. Und darum müssen dich diese Winde und Wetter nicht lähmen und ersticken, sondern es gilt dann auch das Dritte. Winde, Wellen und Wetterfronten sind für uns Kinder Gottes eine Chance zur Bewährung. In solchen Situationen dürfen wir wachsen, dürfen wir reifen, auch im Glauben reifen, in solchen Drucksituationen. Und in solchen Situationen werden wir oftmals von Jesus geläutert und erzogen und besonders gestärkt. Das gilt für einzelne Christen und es gilt auch für ganze Gemeinden. Das ist so schön. Manchmal mutet uns unser Herr zu, dass wir ganz schön durchgeschüttelt werden. Und wenn das passiert, dann sollen wir nicht drüber klagen, sondern dann sollen wir diese Zeiten annehmen von Gott. Wir sollen sie aus seiner Hand annehmen, uns ganz nah an ihn halten. Und der Herr Jesus kann es schenken, dass diese Fahrten durch den Sturm, wenn wir später einmal darauf zurückblicken, dass die sich als besonders gesegnete Zeiten erweisen werden. Dass sie sich als Zeiten erweisen werden, in denen wir besonders geläutert wurden. In denen wir vielleicht auch besonders zusammengewachsen sind. Dass sie sich als Zeiten erweisen, in denen wir vorbereitet werden für kommende Aufgaben. Wir dürfen ganz getrost sein. Fahrten durch den Sturm sind gesegnete Fahrten. Warum? Weil unser Herr mit im Boot ist. Genauso wie damals bei den Jüngern ist auch bei uns der Herr Jesus mit im Boot. Das hat er uns versprochen. Und wenn er es für richtig hält, dann wird er selbst den Wind zum Schweigen bringen. Dann wird er sagen, schweig und verstumme. Und dann ist plötzlich Ruhe. Und wir staunen, wie unser Herr das durchsetzt. Aber auch wenn die Stürme noch toben, ist er genauso an unserer Seite, hüllt uns ein in seinen Frieden und wendet unseren Blick nach vorn, dass wir im Vertrauen auf ihn mutig und fröhlich vorangehen dürfen. Ihm sei dafür alle Ehre. Amen.